Nur noch eine Woche. Nein, dann ist nicht der erste Advent, aber sowas wie Weihnachten. Dann ist nämlich Berlin-Marathon. Also kommenden nächsten Sonntag. Und ich mag das hier am Anfang gleich einmal erwähnen, denn deshalb wegen des Marathons gibt es am nächsten Sonntag den Gottesdienst im Gespräch schon um 8 Uhr morgens, damit ich dann anschließend Pünktliches zum Start schaffe. Danke an Bischof Christian Stieblein. Danke, dass Sie dann nächste Woche deutlich früher aufstehen werden.
Alles gut, lieber Herr Wittke. Wie heißt es so schön? Der frühe Vogel fängt den Wurm. Sonntag geht immer auch früh. Jedenfalls bei mir sind ja oft viele Gottesdienste und die Evangelische Kirche Berlin, Brandenburg, Schlesische Oberlausitz ist groß. Da bin ich früh auf den Beinen. Und
dann ist gut.
Sie scheuen ja anscheinend auch nicht das Frühe.
Nein.
Mancher sagt ja auch, der frühe Vogel kann mich mal.
Der frühe Vogel fängt an, nicht zu fliegen, sondern zu laufen. Ja. Nächsten Sonntag, also denken Sie dran, nächsten Sonntag, nächste Woche, 8 Uhr, der Gottesdienst im Gespräch und dann auch schon um 10 Uhr in der Mediathek zum Nachhören. So, aber das ist alles noch Zukunft zur Musik. Jetzt ist jetzt, heute ist heute.
Genau, und wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewig und der nicht aufgibt das Werk seiner Hände.
Noch aufregender, Herr Bischof, als der Berlin-Marathon nächste Woche, aber anders aufregend, sind heute die Landtagswahlen in Brandenburg. Aha. Wie heißt es in jedem Teil von Star Wars, von Krieg der Sterne an irgendeiner Stelle? Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Wie ist Ihr Gefühl, Herr Bischof?
Na, erstmal ist Wählen dran heute. Demokratie ist etwas Kostbares und die Menschen hier haben das vor 35 Jahren erstritten. Ich vertraue fest den Brandenburgerinnen und Brandenburgern, dass sie nicht solche wählen, die diese Art der Demokratie mit Gewaltenteilung und Liberalität und Offenheit, die das wieder abschaffen wollen und offen von einem anderen System quasseln. Und da haben Sie recht, die Erfolge der AfD in den anderen Bundesländern hinterlassen eine große Besorgnis, auch bei mir, gar keine Frage. Das meinen Sie ja mit dem miesen Gefühl. Aber das Wesen der Demokratie ist, um die Sache zu streiten und, wenn es darauf ankommt, die Demokratie zu verteidigen und den fairen Streit zu suchen, genau hinzuhören, warum die Menschen so frustriert sind, das ist das Entscheidende. Und ich habe ein großes Vertrauen, dass das heute noch in die richtigen Bahnen kommt.
Ihr Vertrauen möchte ich haben. Aber zumindest wächst bei mir dann jetzt die Hoffnung. Mal etwas Erfreuliches, Heiteres. Ich habe gehört, Sie gehen jetzt auch unter die Quizmaster. Also um genau zu sein, eigentlich nicht Sie. Aber es gibt nächste Woche ein Quiz der Religionen. Und das Beste, wie ich finde, Schülerinnen und Schüler machen das. Also aus unterschiedlichen Schulen kommen sie zusammen, treffen sich in der evangelischen Schule Charlottenburg und stellen einander in Teams gegenseitig Fragen zum Christentum, Judentum und Islam. Es gibt dann auch noch im Hintergrund Expertinnen und Experten, die beratend zur Seite stehen. Tolles Format, wie ich finde. Sind Sie schon, Herr Bischof, als Telefonjoker angefragt worden?
Nee, aber super Format.
Die Oder?
Bibel, ja, die Bibel und die Religion, das eignet sich bestens für viele Fragen. Und wenn es so auch noch das Wissen schult, man ist ja manchmal doch erschrocken, was die Menschen alles nicht mehr so wissen von der Bibel. Mhm. Wenn das Quizzen dann hilft, und ich meine, wir quizzen ja aller Orten, dann soll es nur gut sein. Ganz im Ernst, Fragen ist ein zentrales Moment in der Religion. Woher kommt das Leben? Wohin geht es? Was kommt nach dem Tod? Was macht mein Leben aus? Warum gibt es das Böse? Wo ist Gott? Ich gebe nur zu, das sind dann die Fragen, die in dem Quiz nicht so richtig beantwortet werden können.
Okay. Welche Fragen da beantwortet werden, können Sie sich gerne anschauen, anhören am jetzt kommenden Mittwoch, 25. September ist das dann, 17 bis 19 Uhr, Evangelische Schule Charlottenburg, Guericke Straße 4 in Charlottenburg. Übers Weihnachtsgebäck in den Supermärkten, da haben wir ja schon gesprochen oder gelästert. Jetzt habe ich was Neues. Es gibt schon in den Drogeriemärkten jede Menge Adventskalender. Mit Schokolade, mit Spielzeug, mit Hundeleckerlis, habe ich auch schon gesehen, klar. So ein Hund braucht auch unbedingt einen Adventskalender. Blinzel, blinzel. Ich glaube, das müssen wir jetzt gar nicht weiter kommentieren, außer, dass ich also mit meiner Ankündigung offenbar voll im Trend liege. Wir haben den 10. Sonntag heute vor dem ersten Advent. Der Countdown kann beginnen. Was sagt die Trinitateszählung, Herr Bischof?
Also die Trinitateszählung sagt 17 danach. Aber ich muss erstmal einen Moment drüber nachdenken, ob Hunde und Katzen eigentlich Adventskalender brauchen.
Tja.
Ich weiß nicht, also gut mit der Kreatur umgehen ist immer gut. Wer sich Tiere anschafft, soll auch gut zu ihnen sein, keine Frage. Aber diese Vermenschlichung irritiert natürlich auch. Das ist interessant, dass Sie das erzählen. Ich sag mal, der Hund wird sich halt freuen, denke ich. Und ich bin ja nicht so ein Haustierfreund. Ich weiß gar nicht, kriegen die dann auch Weihnachtsgeschenke?
Ich denke denken schon.
Sie an die auch schon?
Ich gehe fest davon aus.
Ich meine, in der Bibel wird immer schon betont, dass die ganze Welt, der Kosmos, die Schöpfung, die ganze Schöpfung am Ende erlöst wird. Aber Sie haben wahrscheinlich recht, man soll das eigentlich nicht kommentieren. Wir haben größere Sorgen und spannendere Dinge, wenn ich auf den 17. Sonntag nach Trinitatis
mit seinen
Texten gucke.
Was bringt er her?
Ja, es geht eigentlich um den Glauben. Also eigentlich, es wird im Evangelium dieses Sonntags eine tolle Geschichte erzählt, wie eine Frau Jesus im Grunde mit ihrem Glauben, also mit dem Glauben der Frau, erst davon überzeugt, wofür er da ist, was seine Bestimmung ist. Ich wollte das eigentlich, also ich habe eine Weile überlegt, also Sie wissen schon, wenn ich das hier ankündige.
Ja, aber dann, das klingt jetzt so spannend, Sie haben zu wenig darüber gesagt
ja,
jetzt.
Ja, ach so, okay.
Sonst müssten Sie das noch weiter ausführen.
Aber der Text, um den es heute geht, ist ein anderer.
Ach.
Da kommt der Glaube auch nicht so direkt vor. Dafür kommt etwas vor, was finde ich heute wunderbar zum Tag passt. Ich überschreibe es mal mit die große Inklusion, aber wir gucken gleich, ja.
Jetzt haben Sie es aber doch, finde ich, zu spannend gemacht. Das ist ja, da haben Sie ja jetzt selbst schon ein Quiz der Religion draus gemacht, nach dem Motto, junge Frau, Jesus lernt durch Sie überhaupt den Glauben erst so richtig kennen. Sonst sagen Sie immer so, ja, die Geschichte vom Zöllner oder so, und die hat man dann irgendwie vom barmherzigen Samariter, aber die lese ich nicht, weil die so, so super bekannt sind. Mhm. Aber ich habe nicht erkannt, von welcher Bibelstelle, die Sie nicht lesen wollen, Sie gerade gesprochen haben mit der Frau und so. Das
haben Sie recht, lieber Herr Wittke. Und also,
das würde ich gern wissen.
Ja, so funktioniert das nicht. Deswegen, dann lese ich die Geschichte jetzt eben.
Dann bleibt die andere wieder übrig.
Da gucken wir dann am Ende mal, ob ich da, das ist ganz kurz. Ob ich
zwei Bibelstellen hatten wir auch noch nie.
Ja, jetzt. Aber jetzt haben Sie mich erstmal überzeugt, dass das so nicht geht. Okay. Dass man nicht, also man kann dann auch nicht so viel erzählen und dann kommt es doch nicht. Außerdem ist es eine so tolle Geschichte.
Na,
finde ich
eine Ihrer Lieblingsgeschichten letztlich.
Absolut, absolut eine von den drei absoluten Lieblingsgeschichten. Matthäus Evangelium, 15. Kapitel. Und Jesus ging weg von dort und entwich in die Gegend von Tyros und Sidon. Und siehe, eine kananäische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie, ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Er aber antwortete ihr kein Wort. Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen, lass sie doch gehen, denn sie schreit uns nach. Er antwortete aber und sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Aber er antwortete und sprach, es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Sie sprach, ja, Herr, aber doch essen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde.
Ich mache das ganz schnell, jetzt die andere Geschichte.
Ah, das ist keine Geschichte, sondern Paulus, Galaterbrief, also ein Brief in großer Auseinandersetzung mit den Leuten um Paulus rum, die nicht alle seiner Meinung waren. Und da drei Verse draus. Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Nachkommen und nach der Verheißung Erben.
Jetzt fordere ich Sie mal richtig heraus.
Ja, machen Sie.
Weil die sind ja garantiert nicht umsonst an einem Sonntag ausgewählt worden, dass man sie beide lesen kann. Die haben ja irgendetwas gemeinsam. Ich glaube, es sogar schon rausgehört zu haben. Von daher glaube ich, ist es okay, wenn wir über beide auch gleichzeitig oder parallel sprechen.
Na, es ist erstmal die Verbindung am Anfang, denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder. Es geht tatsächlich um den Glauben. Und das Starke an der Geschichte von der Frau und Jesus ist ja, dass es ihr Glaube der Frau ist, der Jesus umstimmt, der dafür sorgt, dass er etwas anders macht, als er sich's vorher gedacht hat. Ich bring's mal wirklich auf eine ganz kurze Formel. Ja. Der Berührbare, der Veränderbare, der sich umstimmen lassene, der sich überzeugen lassene Jesus und das, meine ich, der veränderbare Gott, der berührbare Gott, der nicht, es läuft nicht einfach alles so ab, sondern er lässt sich erreichen, er lässt sich ansprechen. Er lässt sich sagen, nein, du bist auch zu mir gesandt. Du bist nicht nur, wie du behauptest, da und dahin gesandt. Ganz zugespitzt, Jesus lernt von dieser Frau, wer er eigentlich ist.
Ja, weil er an der einen Stelle sagt, nee, genau. Für dich bin ich nicht zuständig, nur für das Volk Israel.
Genau.
Und sie überzeugt ihn. Was hat ihn wohl überzeugt in diesem kurzen Dialog? Was hat ihn dazu gebracht, obwohl die Jünger ja sogar gesagt haben, nee, geh weiter und die schreit und ist aufdringlich. Und warum, was hat bei ihm das ausgelöst? Dieser eine Vergleich, den die Frau bringt mit den Brotkrumen oder wie sie darauf reagiert?
Mit den Hunden, den Brosamen, also so in meiner Sprache, sie sagt zum Menschensohn, und wenn du mich hier total erniedrigst im Grunde, du Menschensohn, und ich sozusagen nur noch das kriege, was vom Tisch fällt wie die Hunde, und doch ist meine Tochter krank und ich bitte dich um dein Erbarmen. Sie schreit um dieses Erbarmen. Ich habe über ihre Frage total oft nachgedacht. Ich meine, es ist ja eigentlich eine Geschichte, würde jetzt mal sagen, also dieser Jesus erscheint einem ja zynisch und kalt, wenn ich das mal so zugespitzt sagen darf.
Bis dahin,
die Geschichte hat auch etwas Frauenfeindliches, das muss man so von den ganzen Bildern, die drin vorkommen. Mhm. Und all das wird am Ende sozusagen durch die Frau selber zum Brechen gebracht, zum Zerbrechen, zum Glück. Und dann bricht irgendwie das alles auf und Jesus begreift, es geht nicht nur um die um mich rum, es geht nicht nur um diese ursprüngliche Bestimmung, um die geht es auch, um das mal ganz klar zu sagen, das ist nicht weg. Mhm. Deswegen heißt es da später in der anderen Stelle auch, ihr seid alle Abrahams Erben, das bleibt. Mhm. Diese Erwählung, diese Sendung an Israel bleibt immer. Aber er weitet es sozusagen, ja, und er lässt sich von der Frau dazu bringen. Naja, mein Glaube ist immer so sehr stark, dass ich denke, es ist tatsächlich dieses Wort, es ist dieser Wortwechsel. Irgendwie unter diesem Wortwechsel ist dann tatsächlich Gottes Geist, der ja auch in Jesus selbst drin ist. Und ja, das Irre ist, ich sage das nochmal, das Irre ist, dass der sich irgendwie umwendet in dieser Geschichte. Ja, dass so eine Art Bekehrung stattfindet, und zwar durch den Glauben der Frau an Jesus. Das ist, theologisch ist das gar nicht so einfach, aber gerade deshalb ist es so faszinierend.
Ich kann jetzt auch verstehen, dass sie, also auf meine Frage, wieso und was hat Jesus umgestimmt, eigentlich nicht so eindeutig antworten können. Also nicht mit dem, weil dieses oder jenes passiert ist. Das kann ich auch komplett nachvollziehen. Ich habe die Frage vor allem deswegen aber gestellt, weil ich so bei mir merkte, dass ich so überlegte bei mir, was ist es denn, was mich manchmal sich umstimmen lässt? Warum gebe ich dem einen Menschen einen Euro oder ein paar Cent und einem anderen Menschen nicht, der zu mir kommt und mich um Hilfe bittet?
Ja.
Also als ein Beispiel, aber das ist ja an vielen Stellen so, warum werde ich von der einen Sache umgestimmt und von der anderen nicht? Und hier bei Jesus jetzt eben die Frage, was ist es, was ihn da anrührt?
Genau, ich finde, das ist eine total spannende Frage. Was in meiner Sprache, was wendet unser Herz oder warum bekehrt sich ein Mensch oder warum ändere ich meine Meinung auch ganz schlicht oder lass mich eben zu etwas bringen? Und jetzt kann ich natürlich von der Geschichte her sagen, naja, also ich sage jetzt mal, die Frau gewinnt in dem Dialog. Ja, also er sagt, es ist nicht recht, dass man das Brot nehme und den Kindern wegnimmt und vor die Hunde wirft. Und sie sagt, doch, dann fällt mir doch nach wieder. Also so, man kann ja dann doch sagen, es gibt sozusagen so, darauf setzen wir ja im Diskurs, dass bei Argumenten am Ende jemand den anderen überzeugen kann, dass einfach nicht immer alle bei ihrer Meinung bleiben. Das andere, die andere Möglichkeit, nach der Sie gefragt haben, warum wendet sich jemand, warum verändere ich mich, ist, Sie haben das auch vorhin intuitiv sozusagen gefragt, gibt es da irgendein Wort? Ist da irgendwas, was sozusagen das Herz geöffnet hat? Das kennen wir auch von uns, dass irgendjemand was sagt und es ist vielleicht gar nicht das Argument, sondern es ist in dem Moment ein Wort oder so. Das erklärt es aber auch nicht. Ich glaube, das ist das Spannende jetzt, warum Menschen sich ändern, warum ich mich ändere, warum etwas vielleicht im nächsten Moment anders ist als vorher und ich, sag's jetzt mal fromm, und ich zu Gott zurückkehre oder mich von Gott ansprechen lasse, das können wir wahrscheinlich nicht so oder so oder so festmachen oder begründen und sagen, da war's oder da war's, und deswegen denke ich dann immer, dann ist es doch Gottes Geist, der mein Herz umdreht, der etwas tut, was ich nicht einfach so hinterher festhalten kann.
Ja, Gottes Geist, der etwas ist, was eben nicht so eins zu eins erklärbar ist. Ja. Bei mir bleibt ein Punkt hängen, weil Sie gerade sagten, in dem Dialog hat die Frau sozusagen gewonnen.
Ja.
Ich finde, das ist häufig ein Punkt, der verhindert, dass es zu einer Wende kommt, wenn es nämlich um das Gewinnen oder Verlieren geht. Wenn ich das Gefühl habe, oh, jetzt gewinnt jemand und ich möchte den möglicherweise nicht gewinnen lassen, weil dann fühle ich mich schlecht, weil ich will nicht verlieren. Also wenn es zu einer Situation kommt, wo Gewinn oder Verlieren aufgehoben ist, sondern es nur um das, nur in Anführungsstrichen, um das Empfinden, um vielleicht dann eben sowas wie eine göttliche Wahrheit und den göttlichen Geist gibt und nicht gewinnen oder verlieren. Oder?
Und das finde ich wunderschön, Herr Wittke, dass Sie das jetzt sagen, weil jetzt führen Sie mich endlich dahin, dass ich wiederum begreife, warum ich mit der Geschichte doch ganz gut zurechtkommen kann. Denn sie hat ja, ich habe das vorhin schon gesagt, es steckt ja etwas drin, was für Theologinnen und Theologen nicht ganz leicht ist. So eigentlich denkt man doch, naja, Gott in Jesus, und der Geist, das muss allwissend und alles so, richtig sein. Okay. Und wieso kann der sich verändern? Wieso kann da etwas passieren? Und sagt, das hätte er doch auch vorher wissen können. Oder wieso kann ich hier so Sätze sagen, wie die Frau sagt Jesus, wer er ist? Und wenn ich jetzt wieder zurückgucke und das nehme, was Sie eben gesagt haben, dann lernen wir in diesem Moment von Jesus auch in seinem Wesen, dass er sich zurücknimmt. Dass er eben nicht sagt, nee, also hier der andere darf nicht gewinnen oder so, es bleibt immer das richtig, was ich gesagt habe, sondern er nimmt sich am Ende für den anderen Menschen ganz zurück und ist ganz bei ihm. Er zieht sich sozusagen nicht auf ein Recht haben, sondern er lässt sich berühren und verändert sich dann so, dass es dem anderen Menschen gut tut. Und das ist ja dann auch wieder, würde ich sagen, doch ganz und gar so, wie wir uns das mit der göttlichen Bestimmung vorstellen, in der, wir würden sagen, Demut oder Zurücknahme ganz so sein,
dass es gut tut. Wenn sogar ein Jesus das schafft.
Naja, ich würde eher sagen, von ihm lernen wir, dass es so ist und dass das am Ende unser Leben ausmacht.
Ob wir das nun wollen oder nicht, aber wir leben alle in unseren ganz bestimmten Bezügen, auf Neudeutsch, in unseren Blasen. Und es ist auch gar nicht so leicht, da auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen, sich in andere Situationen hineinzuversetzen. Passt eigentlich auch gut zur Bibelstelle, die wir gerade gehört haben. Heute denke ich zum Beispiel an all die, die ganz energisch und seit Monaten für ein gutes Wahlergebnis in Brandenburg gekämpft haben. Und das meine ich jetzt auch wirklich mal komplett parteiübergreifend. Ich kann mich da wahrlich nicht mit jeder Position anfreunden, aber nur mal jetzt auf die Menschen geschaut. Respekt, dass sie sich politisch engagieren und dazu beitragen möchten, dass unser Zusammenleben besser wird. Das unterstelle ich tatsächlich jedem und jeder. Heute ist Ihr großer Tag. Auf den haben Sie hingearbeitet. Alles Gute dafür.
Gott, wir danken dir für die Menschen, die dafür sorgen, dass diese Demokratie lebt. Die sich in Parteien engagieren, die Verantwortung übernehmen, die Politikerinnen und Politiker, die sich oft beschimpfen lassen und viel Empörung aushalten und dennoch meist das Beste der Stadt, des Landes Bestes suchen. Wir beten für sie, für das Land, für die Stadt, für die Mark, für die Lausitz, dass die Menschen es gut miteinander aushalten und gute Wege in die Zukunft nehmen. Gott, wir danken dir für unsere Stimmen. Lass sie laut werden für Menschen, die in Not sind, für Fliehende und für Einheimische. Für alle, die sich übersehen fühlen, lass uns die Stimme für sie laut machen. Und für alle, die Angst haben, wie es weitergeht, die nicht wissen, wie sie über die Runden kommen sollen, lass uns offene Ohren haben. Gott, wir danken dir für deine Stimme, dass du uns den Weg weißt, dass du uns führst, verborgen, aber gewiss. Wo wir sind, da hast du uns hingebracht. Und wo wir nicht weiter wissen, da bringst du uns raus. Gott, höre uns und zeig dich.
Amen. In der vergangenen Woche, Herr Bischof, da hatte ich einmal morgens in den Nachrichten fast ausschließlich Schreckensmeldungen. Donnerstagmorgen war das. Junge Frauen sind in der Toskana beim Verkehrsunfall unverschuldet zu Tode gekommen. Explodierende Pager, Walkie-Talkies, ne, im Libanon. So viele Badeunfälle in diesem Sommer wie lange nicht mehr. Alles in einer Nachrichtensendung, Einheit. Ich musste da vor der Wettervorhersage, die dann danach kam, ganz schön durchatmen. Hinter jeder Geschichte steckt so viel einzelnes Leid von so vielen einzelnen Menschen, die da noch mit dranhängen. Und ich musste da wirklich schon an jetzt denken, an jetzt diesen Moment am Sonntagmorgen. Für mich ist es immer ein wirklich sehr schöner und auch immer wieder ja, regelrecht berührender Moment und vielleicht sogar der friedlichste Radiomoment der Woche, der Segen.
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Um nochmal auf die Adventskalender von vorhin zurückzukommen. Nein. Nicht wirklich, Sie gucken schon ganz ruhig. Nein, ich werde Sie nichts dazu fragen. Noch nicht. Ich mag Ihnen lieber davon erzählen, dass es sich nochmal wieder besonders lohnt, zur Kirche St. Peter und Paul auf Nikolskoe oder Nikolskoje heute herauszufahren. Da findet nämlich um 18 Uhr das Abschlusskonzert des Musikfestes Wannsee statt. Um 18 Uhr mit dem Staats- und Domchor Berlin. 15 Uhr gibt es einen Kantatengottesdienst und dann eben 18 Uhr den Staats- und Domchor. Herr Bischof, Sie kennen die Kirche. Da haben wir Gottesdienst im Gespräch live vor Ort mal gemacht.
Oh ja. Das ist eine wunderschöne Kirche, toll gelegen.
Ja.
Also ich würde sagen, rausgehen an diesen Tagen, heute lohnt sich sowieso. Die Schöpfung richtig genießen ist wichtig. Ich habe vorhin von Ihnen gelernt, irgendwann heute Mittag ist Herbstanfang.
Ja.
Vielleicht kann man ja einfach mal draußen sein bei dem Wetter heute. Und wenn dann eine Kirche so toll liegt wie Nikolskoe, das lohnt sich, Kantate sowieso. Aber egal, wo Sie wohnen, gehen Sie vielleicht heute einmal um die Kirche. Das kann auf jeden Fall gut tun.
Und nicht vergessen, nächste Woche gibt es den Gottesdienst im Gespräch wegen des Berlin-Marathons schon um 8 Uhr in der Früh und dann um 10 Uhr zum Nachhören in der Mediathek. Und wenn Sie noch mehr Infos haben möchten zum Musikfest Wannsee, eben heute Abend 18 Uhr, dann klicken Sie mal auf www.musikfestwannsee.de, alles in einem Wort geschrieben. Danke, Herr Bischof, gute Woche.
Ich wünsche Ihnen auch eine gesegnete Woche und einen guten Sonntag erstmal.